Ein Molekül bestimmt seit Jahren die Debatte in der Politik, der Wirtschaft und den Medien. Die Rede ist vom CO2 im Zusammenhang mit dem Klima. Hier bei Konterfunk aktuell widmen wir dem Thema eine Serie. Wir werden es in den kommenden Wochen aus den verschiedensten Blickwinkeln beleuchten, von der Physik des Treibhauseffekts über die Sinnhaftigkeit von Zertifikaten bis hin zu den psychologischen Aspekten der Klimadebatte. Den Auftakt macht heute die Frage, wie dieses Molekül überhaupt zu dieser Bedeutung kommen konnte, warum es kaum eine Nachrichtensendung ohne das Wort CO2 mehr gibt, welche Akteure dahinter stecken und wie sich diese Entwicklung politisch auswirkt. Dazu begrüße ich Fritz Fahrenhold, Chemiker, Buchautor und früherer Hamburger Umweltsenator. Er hat sich immer wieder kritisch gegenüber den gängigen Erzählungen und der angeblichen wissenschaftlichen Mehrheitsmeinung zur Klimafrage geäußert. Guten Tag, Herr Fahrenhold.
Ich grüße Sie.
Herr Fahrenhold, wir sprechen über CO2 als das bestimmte Thema unserer Zeit. Das war ja aber nicht immer so. Wenn wir zurückblicken, wann und wie wurde aus einem unsichtbaren Spurengas eigentlich dieses zentrale politische Schwergewicht? Gab es da einen Schlüsselmoment oder war das eine schleichende Entwicklung?
Also das geht zurück in die 80er Jahre. Bis dahin war das überhaupt gar kein Thema. Und da gab es zwei Entwicklungen. Einmal den Versuch, ich sag mal, der konservativen Seite, das war zum Beispiel Maggie Thatcher, von der Abhängigkeit von Kohle und Öl die Kernenergie zu pushen. Das hat mir der Schatzkanzler selbst nochmal persönlich bestätigt. Sie hat damals ja gegen die Bergarbeiter in England den Streik für sich entschieden, weil sie auch das Thema CO2 besetzte. Das wurde wie Kai aus der Kiste gezogen. So etwas Ähnliches hatten wir auch in Deutschland. Deutsch-Physikalische Gesellschaft, die Kernenergie nahe war, versuchte das CO2-Thema sozusagen zur Unterstützung für die Kernenergie zu instrumentalisieren. Und auf der anderen Seite gab es eine Entwicklung der Linken und Grünen, die merkte, dass man mit dieser Angsterzeugung Politik machen kann, indem man den Leuten einredet, Industrie, Kapitalismus zerstört die Welt, also müssen wir das CO2 bekämpfen und dann bekämpfen wir natürlich auch mittelbar das kapitalistische System. Und dann gab es noch eine dritte Entwicklung, das ist das Interesse der Entwicklungsländer, die Industrieländer auf die Anklagebank zu bringen und für Transferleistungen zu sorgen. Ihr mit eurer Industrie schädigt das Weltklima und damit müsst ihr uns für die Schäden bezahlen. Und einer der wichtigsten Vertreter war China. China war zu dieser Zeit noch Entwicklungsland, ist heute übrigens immer noch Entwicklungsland nach der UNO und hat immer durch viele Publikationen aus chinesischen Akademien und Universitäten, sicherlich nicht ganz ohne Einfluss der Kommunistischen Partei, immer dafür gesorgt, dass das CO2-Thema dramatisiert worden ist. Um es ganz klar zu sagen, CO2 ist ein Klimagas. Es hat die Möglichkeit, Wärmestrahlung, die von der Erde zurückkommt, aufzufangen und wieder zurückzuwerfen auf die Erde. Aber im Labor gemessen ist das relativ unkritisch, denn selbst eine Verdopplung von CO2 würde nur zu einem Grad Erwärmung führen. Aber trotzdem ist es gelungen, durch viele Kniffs und Tricks von Modellen eine Angstpsychose zu erzeugen weltweit, die dazu geführt hat, dass man dann am Ende auf den Verbrennermotor verzichtet hat, dass man auf die eigene Kohle- und Ölnutzung und Gasnutzung reduziert hat und China von all dem befreit war. Der größte Emittent der Welt ist China mit 33% des CO2. Deutschland macht 1,5%. Und diese Allianz zwischen Entwicklungsländern und China hat am Ende die UNO, es ist ja eine UNO-Organisation, der IPCC, 1988 gegründet, hat dann in seinen Berichten immer wieder dafür gesorgt, dass die Öffentlichkeit in Angst versetzt worden ist, indem man immer das problematischste, das irrealste Szenario zur Zukunft erklärt hat. Ja, da kann man sehr gut nachweisen, man hat ein Szenario genommen, in dem man die Kohlenutzung vervierfacht und dann würde man 6 Grad wärmer es bekommen. Und das Ganze war politisch gesteuert. Man muss immer wissen, diejenigen Wissenschaftler, die für den IPCC arbeiten, werden von den nationalen Regierungen mitbestimmt. Und am Ende der Schlussbericht wird von den nationalen Regierungen abgesegnet. Und da hat China natürlich immer dafür gesorgt, dass die kritischste Geschichte reinkommt. Und natürlich eine rot-grüne Regierung wie die Bundesregierung damals hat auch immer dafür gesorgt, dass eine scharfe Version kommt, die die Menschen in Angst versetzt, weil sie das für ihre Politik des Ausstiegs aus fossilen Quellen und Ausstieg aus der Industrieerzeugung benötigte.
Sie waren ja selbst Umweltsenator in Hamburg. Wie hat jetzt diese Fokussierung auf CO2 die politische Arbeit verändert? Hat es beispielsweise andere Umweltthemen an den Rand gedrängt oder sich anderweitig ausgewirkt?
Ja, ich habe ja die Anfangsphase als Umweltsenator noch erlebt. In der Tat ist es so gewesen, dass wir ja die klassischen Umweltprobleme gelöst hatten. Es war ja in Deutschland so, dass die Luft sauber war wie seit 100 Jahren nicht mehr. Und die Flüsse waren wie die Elbe sauber gemacht worden in den 90er Jahren. Wir konnten in der Alster wieder baden. Die Abfallproblematik war gelöst. Und nun war auf der grünen und linken Seite das Umweltthema eigentlich erledigt. Und da kam ja, wie erwünscht, ein großes Thema, in dem man den Hebel hatte, die Gesellschaft zu verändern, die Klimathematik. Und seitdem gibt's ja auch sonst überhaupt kein Thema mehr. Und es geht sogar so weit, dass man sagen muss, das Klimathema erschlägt andere Umweltthemen. Oder das Klimathema wird sogar so durchgesetzt, dass die Natur leidet. Denken Sie an Windkraftwerke in den Wäldern. Das ist völlig egal, ob wir die Natur zerstören, weil das Thema rettet die Welt. Das ist das Oberthema. Und deswegen muss man sich sehr genau anschauen, auf welchen Hypothesen das beruht. Und es sind nach wie vor Hypothesen, die durch Rechenprogramme erzeugt sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Fehlern, die zeigen, erstens, es wird nicht so dramatisch, wie uns das erzählt wird. Zweitens, der natürliche Einfluss, denn das Klima hat sich immer schon verändert, wird nicht berücksichtigt bei den IPCC-Berichten. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, als Ausgangspunkt der gesamten Überlegung wird das Jahr 1860 genommen. Eines der kälteren Perioden der Menschheit, denn es war das Ausgang der Eiszeit. Den Menschen ging es nicht gut. Immer dann, wenn es kalt war, ging es den Menschen nicht gut. Wie in 500 bis 800 nach Christus, als die großen Wanderungsbewegungen von Norden nach Süden stattfanden. Und immer dann, wenn es warm war, wie im Mittelalter oder im römischen Zeitalter, ging es den Menschen gut. Warum? Weil natürlich auch die Wärme und aber auch CO2 natürlich das Wachstum der Pflanzen beförderten. Und das war 1860 eben sehr gering. Es gab Hungersnöte. Und dieser Punkt wird als Aufsatzpunkt benannt. Das heißt, da wollen wir zurück. Das ist sozusagen der Nullpunkt. Und selbst ohne CO2 wäre es seit 1860 natürlich wärmer geworden. Und diese Veränderung der Natur wird völlig ausgeschaltet. In den IPCC-Berichten ist der natürliche Einfluss nahe null. Es gibt nur den Einfluss des Menschen auf das Klima. Und alleine diese Tatsache, wenn man in die Historie schaut, zeigt, dass da was nicht richtig sein kann. Da wird was ausgeblendet. Der Einfluss der Sonne ist null. Und es wird alles nur noch durch CO2 und andere Klimagase wie FCKW bedingt. Und daran merkt man, es ist keine offene wissenschaftliche Debatte. Denn auch der IPCC hat nie Kritiker zugelassen. Es wurden immer die Hand verlesen, die die Position der Dramatisierung des Klimaeffektes durch den Menschen unterstützten. Und noch schlimmer, über die Hälfte der Gutachter haben einen Bezug zu aktivistischen Organisationen, Greenpeace, WWF. Das heißt, die Industrie ist ausgeschlossen, aber wer da mitschreiben darf, sind diejenigen, die aktivistisch sich zum Ziel gemacht haben, das Klimathema als Angstthema zu besetzen.
Erinnern Sie sich daran, wie Sie als Politiker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund in den Anfängen auf dieses Thema reagiert haben? Waren Sie früh skeptisch und falls ja, wie ist das angekommen in Ihren Kreisen?
Ja, ich habe natürlich sehr schnell gesehen, dass eine Gesellschaft ohne CO2 völlig utopisch ist. Da brauchte man ja nur, um sich herum zu gucken, was alles aus Plastikmaterial, das wir in den täglichen Gebrauch an Erdgas, Erdöl, kohlebasierten Produkten haben. Ich war dann sogar mal Gutachter des IPCC. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass ein Weg weg von den Fossilen vollständig zu den Erneuerbaren völlig ausgeschlossen ist und zu Wohlstandsverlusten, zu Armut führt. Das ist ja das, was wir in Deutschland jetzt feststellen. Man muss allerdings sagen, dass der IPCC Gott sei Dank immer noch so offen war, zu sagen, wir müssen weg von den Fossilen, natürlich China nicht und Indien nicht, sondern nur Europa und USA. Aber gleichzeitig gesagt hat, und Kernenergie müssen wir natürlich vorantreiben, weil es CO2-neutral ist. Das wird natürlich immer in den deutschen Diskussionen vergessen. Jetzt kommt eine Diskussion langsam in Europa auf. Überall um uns herum wird auch Kernkraftwerke gemacht. Aber die Begründung ist eine ganz andere. Die Begründung ist nicht, weil wir das Klima retten wollen, sondern die Begründung ist, weil wir verlässliche, preiswerte Energie haben wollen, die uns unabhängiger macht von Öl- und Gasimporten.
Gab es bei Ihren Kollegen aus der Politik, aber auch aus der Wissenschaft immer das, was uns heute als absolute Einheitsmeinung verkauft wird? Der Klimawandel ist menschengemacht, man muss das und das dagegen tun? Oder klang das hinter verschlossenen Türen auch schon mal anders?
Nein, es ist schon so. Es gab natürlich Kritiker, die allerdings nie zu Wort kamen, nicht? Also diejenigen, die den Mund aufmachten, wurden sogar abgestraft. Ich habe das ja selber erlebt. Ich wurde dann ja aus der Deutschen Wildtierstiftung fristlos entlassen, weil ich den wissenschaftlich fundierten Satz gesagt habe, die Erde wird grüner. Das ist ja eine der Sachen, die immer wieder ausgeblendet wird durch das steigende CO2, zweifelsohne durch den Menschen bedingte Anstieg des CO2s, haben wir eine Begrünung der Erde, einen massiven Anstieg, nicht nur der Blattmasse, sondern auch der Früchte. Wir haben einen Zuwachs in den letzten 40 Jahren von 15% bei Reis und Weizen durch CO2. Das muss man ja mal zur Kenntnis nehmen. Natürlich bringt CO2 auch eine gewisse Erwärmung mit sich. Da kann man sich auch gegen schützen. Man kann sich auch gegen einen Anstieg des Meeresspiegels um 30 bis 40 Zentimeter in 100 Jahren kann man sich auch schützen. Aber das ist alles übertrieben worden. Die Relativierung oder die Einordnung in die Historie oder dass man sich gegen bestimmte Dinge auch schützen kann, ist nie zugelassen worden. Also Adaption ist ja das Stichwort. Natürlich, wir werden weiter in diesem Jahrhundert mit Öl, Gas und Kohle umgehen können. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das hat ja der letzte Weltklimakonferenz in Belem gezeigt. Da haben sie ja eine Umfrage gemacht bei allen Nationen. Wie geht ihr denn in der Zukunft mit Öl, Gas und Kohle um? Und das Ergebnis war, der Ölverbrauch wird bis 2050 steigen, der Gasverbrauch wird steigen, Kohle wird etwas zurückgehen. Das ist es. Also wir werden weiter mit Fossilen umgehen. Weil Indien lässt sich das nicht nehmen, China lässt sich das nicht nehmen. Nur leider ist diese Klimadebatte ja auch benutzt worden, um die westlichen Ökonomien zu beschädigen, zu zerstören. China hat dann massives Interesse daran gehabt, das Thema nach oben zu spielen, war auch damit ja sehr erfolgreich, wie wir sehen, in der Automobilindustrie. Unsere Automobilindustrie ist am Ende. Und da muss man schon sagen, Donald Trump hat das gemerkt, hat gesagt, oh nee, das stimmt irgendwas nicht mit unserer Auseinandersetzung und hat eine Kehrtwende gemacht und hat im letzten Jahr zum ersten Mal einen Bericht zugelassen, der Kritiker, die es immer schon gab, die aber nie zu Wort gekommen sind, weil niemand sie zu Wort hat kommen lassen, hat einen Bericht von 5 kritischen Wissenschaftlern, die also sagen, ja, das CO2 ist ein Klimagas, aber bei weitem nicht so dramatisch, wie uns das immer der IPCC erzählt. Man muss auch nochmal gerechterweise sagen, wie funktioniert das? Da sind hunderte von Wissenschaftlern, die machen sozusagen Beiträge für einen Weltklimabericht. Das ist eine Langfassung über 2000 Seiten. Da komme ich auch selber vor, da kommen auch Kritiker, nicht so viele, aber einige schon. Und dann wird aus dem Ganzen ein Kurzbericht gemacht, so 30, 40 Seiten. Da stehen alles nur die negativen Seiten drin. Da stehen nur die Übertreibungen drin. Und der wird von den Regierungen gemacht. Der wird von den westlichen Regierungen, natürlich auch unterstützt durch China, gemacht. Das ist der ganze Hintergrund für unsere politische Ekstase, die da entstanden ist. Es ist ja so, dass wir nur noch ein politisches Ziel haben, nämlich die Welt zu retten durch CO2-Vermeidung. Alle anderen, Wasserversorgung oder Gesundheitsversorgung und so weiter, werden relativiert und werden heruntergefahren. Und deswegen haben wir hier jetzt einen Punkt, dass ein großer Staat, nämlich USA, gesagt hat, wir machen da nicht mehr mit. sind ja ausgetreten. Und jetzt kommen zum ersten Mal auch kritische Stimmen zu Wort. Und wir merken doch überall, das Thema verliert an Bedeutung. Die Nationen wollen davon nichts mehr wissen. Die haben ganz andere Probleme, nämlich für sie ist viel wichtiger, den Wohlstand ihrer Nationen zu befördern. Und da haben wir einen Paradigmenwechsel. Das ist in Deutschland immer noch nicht thematisiert. Aber es wird kommen, weil wir sind ja mittlerweile der Geisterfahrer auf der Klimaautobahn.
Das war der Auftakt zu einer losen Serie rund um CO2, in der wir weitere Aspekte des Themas beleuchten werden. Mit dem Chemiker, Buchautor und früheren SPD-Politiker Fritz Fahrenhold haben wir über die Anfänge der Klimawelle und ihre Ursprünge gesprochen. Besten Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.